Wir haben einen Predigttext. Und den hat der gute Apostel Paulus geschrieben, der manches Mal ein bisschen umfangreich geschrieben hat und auch merkwürdige Sätze. Ich habe mir das mal im Voraus angelesen und merke, dass was er uns beschreiben will, nämlich was Gott mit uns vorhat, das ist mehr so wie ein Modell geschrieben. Und aus dem Grunde bitte ich jetzt den Bernd, mir das erste Bild dahin zu beamen. Da habe ich ein Modell gemalt. Und während ich das mit euch vorlese, was in dem Predigttext steht, guckt mal hin, ob ihr vielleicht dem Paulus besser folgen könnt, was Gott mit seiner Gemeinde vorhat. Das ist ein Modell. Und ich lese euch einfach mal den Bibeltext vor und vielleicht könnt ihr mit den Augen verfolgen, wo Paulus sich gerade hier befindet. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Seht ihr das in diesem Bild? Gelobt sei Gott, der Vater, der uns durch Jesus Christus mit allem Segen beschenken möchte. Beschenken möchte? Das ist dieser Spiegel, der beschenkt hat, der uns mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. So, das ist das Modell, das der Paulus da hinmalt, vor unserem geistlichen Auge. Da ist Gott, der Vater, und Jesus, der Sohn, und durch ihn purzeln die Geschenke des Himmels herunter. Denn in Christus, also durch diesen Kanal, hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Was ist das für ein Spiegel? Heilig und tadellos. Kann ich das glauben? Soll ich das glauben? Ja, das soll ich glauben. Aber manches Mal habe ich den anderen Spiegel und denke mir so, heilig und tadellos bin ich noch nicht. Aber das ist auch der Spiegel Gottes, den er uns vorhält und sagt, pass auf, das kommt. Gott hat dich dazu erwählt, und zwar nicht irgendwo, sondern in Christus Jesus. Wenn du unter diesem Trichter stehst, will Gott dich von oben beschenken und er will dich untadelig und heilig machen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein gnädiger Wille. Wir dürfen uns als Kinder fühlen. Alles, was da unten unter Jesus Christus steht und unter seine Herrschaft sich beugt, das darf sich als Kind Gottes verstehen. Und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, bin ich in Vers 6, mit dem er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch ihn wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, weil Jesus sein Blut für uns gegeben hat. Fahren wir nicht mal mit dem Fahrstuhl links nach unten und es ist vorbei mit uns, sondern im letzten Moment holt uns Jesus durch die Kraft seines Blutes heraus und wir dürfen hineinsteigen in die Schale hinein, die da heißt, wir sind Kinder Gottes. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Er schenkt uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Hätte ich auch gerne manchmal mehr. Aber das schenkt er uns. Und weil es ihm so gefiel, hat er uns Einblick nehmen lassen in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte. Und jetzt kommt's. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen. Was ist denn der Plan Gottes? So, das hätte ich gerne gewusst. Alles unter das Haupt von Christus zu bringen. Alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. Das ist Gottes Grundplan für diese ganze Geschichte, dass Christus das Haupt ist und alles soll sich unter ihm sammeln, weil Gott will durch Jesus den Segen auf diese Erde ausschütten und alle, die sich unter Jesus sammeln, unter seinem Haupt stehen, die sind die Gesegneten. Und das ist Gottes grundsätzlicher Plan, auch mit uns als Gemeinde. In ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war seine Absicht von dem, der alles verwirklicht, was er vorhat. Das hat Gott vor mit uns. Ich sage jetzt nicht, weil ich glaube, dass ich so stark und toll bin, dass ich das machen kann. Ich glaube eher, dass ich einer bin, der sich unten hinstellen muss und einfach nur sagen muss, beschenke mich, ich bin da noch lange nicht, ich brauche noch viele Geschenke. Aber der Gott, an den ich glaube, der durch Jesus Christus in uns wirken will, der hat einige Dinge mit uns vor, die unsere Vorstellungen bei weitem übersprengen. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Wir, die schon vorher auf den Messias gehofft haben. So, das ist also, was Gott mit uns vorhat. Er möchte, dass seine Herrlichkeit tatsächlich in dieser Welt durch uns Menschen, die wir so komisch sind manches Mal, das will seine Herrlichkeit in uns sichtbar machen, durch uns sichtbar machen. Die Menschen werden die Gemeinde Gottes sehen und Gott loben, weil die Gemeinde Gottes so wunderbar ist. Und das ist etwas, was ich nicht im Heute sehe, sondern was ich glaube, das wird kommen. Das ist Gottes Plan für uns. Gott will uns noch mehr Geschenke vom Himmel purzeln lassen. Da sind noch einige in der Wolke bei Gott oben. Und Jesus ist der Kanal, durch den sie durch zu uns runterpurzeln werden. Und wir werden immer mehr Beschenkte Gottes werden. Und je mehr diese Geschenke von Gott ankommen, umso mehr wird seine Herrlichkeit sichtbar werden. Also wenn Wunder geschehen, dann geht es nicht darum, dass wir gerade geheilt sind, sondern es geht darum, dass Gottes Herrlichkeit so groß ist. Wenn ich bete und es geht in Erfüllung, dann habe ich nicht die richtige Formel gehabt, sondern dann ist Gottes Gnade gerade sichtbar geworden. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe schon oft gebetet und Dinge sind vielleicht nicht so gekommen. Und ich glaube immer mehr, dass ich zu der tiefen Erkenntnis komme, dass es einfach nicht an mir liegt. Und eines Tages geschieht vielleicht das Gebet und ich merke, es lag heute wieder nicht an mir. Es liegt einfach an der Gnade Gottes. Ich bin so veranlagt, dass ich immer glaube, dass ich so toll bin, weil ja, ein bisschen bin ich halt einfach auch so. Und beim Beten merke ich es gerade, dass es gar nicht um das geht, was ich sage, sondern es ist alleine die Gnade Gottes. Und ich muss nicht so toll beten, ich muss nicht die ganzen Bibelverse auswendig kennen, ich muss auch nicht die richtige Formel am Ende des Gebetes gesagt haben. Es ist Gottes Gnade, durch die das alles kommt. Ich habe das vor kurzem einfach auch erlebt und ich möchte sagen, wie toll das ist, wenn Gottes Geschenke vom Himmel purzeln. In meinem Verstand, so was ich gesehen habe, da ging es um den Manuel, der sein Abitur machen sollte. Und ich als sein Vater darf ein bisschen einschätzen, ob er da eine Chance hat oder nicht, rein von seinem Wissensstand und von dem Fleiß, den ich an ihm gesehen habe und auch von den Vornoten und so. Und meiner Meinung nach war das unmöglich. Und da habe ich gesagt, das geht nur durch ein Wunder. Manuel ist sein Name und Manuel heißt, Gott ist mit uns. Und ich habe im Glauben mich hingestellt und gesagt, Gott, wenn dieser mein Sohn ein Abitur kriegt, dann ist es ein Wunder von dir. Und es waren viele Schwierigkeiten im Weg und wir durften erleben, wie Gott uns Freunde geschenkt haben, bei denen wir in Ingolstadt übernachten durften, weil wir mussten einen weiten Weg fahren. Wir haben Freunde gehabt, die haben uns das Auto ausgeliehen, weil wir hatten ein großes Problem, wir hätten es nicht geschafft. Wir hatten noch zweite Freunde, die haben uns auch ein Auto ausgeliehen. Wir haben gemerkt, dass Dinge plötzlich möglich wurden. Wir haben im allerletzten Moment für unseren Sohn eine Verlängerung von Zeit bekommen, sodass er länger schreiben durfte. Und das war nicht 3-4 Wochen vorher, das war einen Tag davor. Und das sind Geschenke Gottes, für die ich so dankbar bin, weil es einfach vom Himmel purzelt. Ich habe es nicht gemacht. Und Gott hat Schleusen geöffnet und wir haben gebetet. Und diese Dinge sind geschehen. Und jetzt hat der Manuel ein Abitur. Und ich kann es nicht verstehen, aber es ist so. So ist das der Spiegel, den wir gewohnt sind. Oder denken wir einfach immer in den Erfahrungen von gestern, die wir immer gemacht haben und leben so in Enttäuschung. Oder lassen wir einfach uns im Glauben auf sowas ein. Und das ist einfach dieses große Geheimnis, dieser Plan Gottes. Vers 9 und Vers 10 will ich nochmal lesen. Weil es ihm so gefiel, hat er uns Einblick nehmen lassen in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen und alles unter das Haupt von Christus bringen. Alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. Im Zentrum, ganz im Zentrum, steht Jesus. Jesus Christus. Und zwar als der Herr, nicht als der nette Freund, nicht als ein optionaler Ratgeber, sondern Jesus Christus als der Herr. Christus heißt der Herr. Das ist ein Titel, mit dem hätten sich die Könige früher gerne geschmückt, aber nicht jeder war würdig, Christus genannt zu werden. Ein Christus ist ein Herrscher, der Herrscher schlechthin. Christus, der Herr, steht in der Mitte und das ist das Geheimnis Gottes. Und alles, was sich unter ihn beugt, er ist das Haupt, er ist der König, er ist der Herrscher. Was sich unter ihn beugt, das kann den Segen Gottes empfangen. Er ist kein so ein Beiwerk, er ist die maßgebliche Autorität. Und das, glaube ich, werden wir immer mehr erleben, wenn wir in unserer Gemeinde Jesus als Herrscher in die Mitte holen, werden Geschenke Gottes sichtbar Und seine Gnade, seine Herrlichkeit wird immer stärker unter uns kommen. Ich bin so froh für das Gemeindemodell, das wir letztes Jahr, glaube ich, verabschiedet haben. Da haben wir viel diskutiert drüber. Und da haben wir gesagt, Jesus in der Mitte, alles dreht sich um ihn. Und wir selbst, wir drehen uns um Jesus. Von innen heraus sind wir ein neuer Mensch. Und nach außen hinaus sind wir Botschafter an Christi Stadt. Und das ist ein Modell, was sich ganz nah an dem orientiert, was ich hier in der Bibel einfach lese. Jesus Christus in der Mitte. Und wir nicht in der Mitte, sondern wir um ihn herum. Wir von ihm abhängig. Wir von ihm gespeist, seine Kraft. Und wir diejenigen, die die Kraft Gottes weiterleiten in die Welt oder auch selbst empfangen. Ja, jetzt bringe ich was anderes her. Jesus ist das Haupt, so wie ein Kopf. Wir können uns damit nicht so viel vorstellen. Ein Duschkopf. Wenn wir duschen wollen, dann brauchen wir Seife und Shampoo und ein Handtuch sollte bereit liegen. Aber das ist alles das Nebendran. Wenn wir nicht wirklich einen Duschkopf haben und den unter den Duschkopf stellen und uns vom Wasser nass machen lassen, dann nützt uns das mit der Seife und dem Shampoo und dem Handtuch nicht viel. Der Duschkopf, Jesus, der uns nass macht, der uns durch und durch durchdringt, durch ihn kommt der Segen. Versteht ihr das? Ich wünsche euch, wenn ihr das nächste Mal duscht, dass ihr an Jesus denkt und merkt, ich will mich unter dich stellen, Jesus. Ich will, dass ich von dir nass werde. Vielleicht ist das ein Bild, das euch erinnert. Der Duschkopf. Aber was kann denn passieren? Was ist denn so wichtig daran? Das ist doch allen klar, Jesus in der Mitte. Warum muss man das so ausführlich predigen? Weil ich glaube, es gibt Dinge, die können versuchen, Jesus aus dieser Mittelposition rauszudrängen. Und das sind Dinge, die fühlen sich alle auch gar nicht falsch an. Und ich sage jetzt ein paar Sachen, die mir gekommen sind, die ich glaube ich von Gott sagen soll. Und versteht nicht, das sind alles nicht schlechte Dinge, das ist alles keine Sünde, das ist nicht komplett schlecht, sondern es darf einfach nicht an die Stelle kommen, wo Jesus ist, weil Jesus ist der Christus, er ist in der Mitte und durch ihn soll das ganze Segen kommen. Und das Erste, was ich ansprechen möchte, ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht Jesus. Okay, auf diesem Bild, was wir vorher hatten, ist unten, wir sind die Kinder und Jesus in der Mitte. Aber wenn die Gemeinde versucht, die Position von Jesus einzunehmen, haben wir vielleicht ein Problem. Also ich sage nicht, dass Gemeinde schlecht ist, versteht mich nicht falsch, aber jeder bitte an seiner Position. Die Gemeinde besteht aus Menschen und wir haben die Aufgabe, einfach miteinander zu leben und dafür Strukturen zu finden. Und kann es sein, dass wir ganz viel Zeit für Gemeinde aufwenden und ganz große Opfer bringen und Vorbereitungen machen, auf Gemeindeveranstaltungen, dann haben wir auch den Erwartungen, dass die Dinge immer ganz gut vorbereitet sein müssen und dann geraten wir vielleicht selber unter Druck und auf einmal merken wir, wir haben ein bisschen den Fokus auf Jesus verloren. Es ist schon gut, dass wir Gemeinde, aber Jesus in der Mitte, Jesus zuerst, wir brauchen diesen Fokus auf Jesus, Jesus in allem zuerst. Und die Gemeinde kann manchmal so eine Dynamik entwickeln, indem wir uns auf Programme fokussieren und sagen, Mensch, wir müssen aber noch dies und das muss auch gut aussehen. Und natürlich, ganz unvorbereitet, ist das auch alles ein bisschen komisch. Aber zwischen, dass wir komplett verplant sind und komplett planlos sind, da finden wir irgendwo einen Weg und sagen, pass auf, Jesus, du in der Mitte, ich stelle mich unter dich, du bist der Duschkopf. Im Ernstfall, wenn es nicht gut vorbereitet ist, will ich, Jesus, glauben, dass du hier anwesend bist und dass du derjenige bist, der es gut macht? Muss ich durch mein komplett ausgearbeitetes Programm versuchen, die Stärke Jesu zu ersetzen? Nein, muss ich nicht. Im Gegenteil, vielleicht mache ich es sogar falsch. Vielleicht muss ich sagen, ich trete einen Moment zur Seite und warte, ob dieser Jesus wirklich lebendig ist, unter uns ist und in dem Moment, wo etwas geschieht, auch hervorkommt. Und ich glaube, dass wir lernen dürfen, ein Stückchen mehr Jesus Raum zu geben und Dinge nicht komplett zuzuplanen. Aber wir brauchen auch nicht den Plan ganz über den Haufen zu schmeißen. Versteht das richtig? Das ist ein Impuls in die Richtung, dass wir Jesus mehr in die Mitte rücken. Das Zweite, was ich auch glaube, was passieren kann, was die Stelle Jesu versuchen kann zu ersetzen, das können geistliche Leiter sein. Also ich nehme wahr, dass in ganz vielen verschiedenen Gemeinden, mit denen wir auch ökumenisch hier verbunden sind, im Moment fast zeitgleich überall geistliche Leiter wegbrechen, fehlen, neu ersetzt werden müssen oder was auch immer. Und ich denke mir, Gott, das ist doch ein lustiger Zufall, dass das gerade passiert. Und ich sehe auch, dass das nicht nur in unserer Gegend passiert, sondern gerade habe ich mitgekriegt, auch in Stuttgart, in Peter Wenz, ist doch eine sensationsgroße Gemeinde, haben auch große Probleme, geschehen Dinge, die wir uns nicht vorstellen konnten. Und wenn ich sage, Bill Hybels und Willow Creek, da passieren auch Dinge, die auf einmal, wo ich merke, Mensch, auch die großen Leiter haben zu kämpfen mit Dingen. Ich will nicht sagen, dass wir alle das so denken, aber dass wir einen Bill Hybels, der von Willow Creek wirklich ein Segen ist für viele, aber er darf nicht an die Position kommen, die Jesus hat. Wir müssen schon fragen, wenn wir Botschaften von anderen hören, Jesus, was sagst du zu mir? Ich muss nicht versuchen, den geistlichen Leiter nachzumachen, sondern ich muss merken, ich muss Jesus nachmachen. Der geistliche Leiter, der mir ein Vorbild sein will, der muss gucken, dass Jesus das Vorbild bleibt. Und das können die Leute, die da predigen und Dinge, das können die ja nicht, die können ja nichts dafür. Aber ich glaube, dass Jesus um eine Stellung kämpft und sagt, ich bin derjenige in der Mitte und ich möchte der sein, auf den ihr alle schaut. Schaut nicht auf die Leiter, sondern schaut auf mich. Und alle, die predigen, die versuchen eigentlich auf Jesus hinzuweisen. Und trotzdem kann es passieren, dass es anders ist. Und das ist eine Gefahr ein bisschen, dass wir uns ablenken lassen von Menschen und wir müssen wieder mehr schauen, Jesus, bist du es, der mit mir redet. Es geht nicht um Techniken, die vermittelt werden. Es geht nicht um irgendwas, sondern es geht um Leute, die uns vormachen, was es heißt, leidenschaftlich Jesus nachzufolgen. Und das will ich von ihnen abkopieren. Dann gibt es eine Sache, die ich auch erwähnen möchte, was passieren kann, wenn wir uns einfach um andere Dinge drehen als um Jesus. Das können unsere eigenen Vorschriften sein. Wir neigen manchmal dazu, Vorschriften zu machen, Ordnungen, uns Regeln uns aufzuerlegen. Wir denken, wenn wir uns dann selber dran halten, dann kommen wir einfach friedlicher miteinander aus. Und ist ja auch so. Wir würden sonst, wenn wir alles immer neu erfinden, ständig um irgendwas streiten. Aber wie viel Zeit und Streit haben auch verschiedene Satzungen und Protokolle und Aushänge auch schon gekostet? Und wird immer Gottes Segen wirklich dadurch spürbar? Wir sind auch da auf so einer Ecke, wenn wir komplett darauf verzichten, haben wir vielleicht Probleme, auch im vereinsrechtlichen Sinne. Aber wo ist die Mitte, wo wir merken, geht es hauptsächlich um diese Themen oder ist Jesus im Vordergrund der Wichtigste? Wie viele Regelungen, wie viele Ordnungen brauchen wir? Und wo merken wir, Mensch, wir machen uns auch die Fälle zu? Es kann uns passieren, dass wir mit Ordnungen Dinge festlegen und später gar nicht mehr Jesus fragen müssen, was wir machen sollen, weil wir einfach auch gar keinen Handlungsspielraum mehr haben. Und ich glaube, dass Jesus mehr auch im Einzelfall sich in uns einbringen möchte und sagt, ich gebe euch Weisheit in dem Moment zu entscheiden, was dran ist, weil wir oft gar nicht im Vorhinein die Welt erkennen können. Ich bin einfach auch ein kleiner Mensch. Ich weiß nicht, wie sich's entwickelt. Ich weiß nicht, was kommen wird. Und manchmal sollte ich mir freilassen, dass ich sage, du, ich will mich jetzt nicht entscheiden, was ich zukünftig tun möchte, wie ich anders entscheide vielleicht zukünftig. Und da möchte ich auch sagen, es gibt eine Möglichkeit, dass wir uns selbst festlegen mit Dingen und Jesus die Chance nehmen zu wirken, weil es dann gegen unsere selbst auferlegten Regeln verstößt. Und da möchte ich Jesus die Freiheit geben, sagen, Jesus, du sollst Freiheit haben unter uns. Solche Sachen können auch ein bisschen Traditionen und Strukturen sein, die man sich einfach angewöhnt hat. Man macht es doch immer gleich, ganz klar. Aber ich glaube, Jesus möchte uns aufrütteln und sagen, pass auf, ich bin da, ich mache es neu, ich fange an mit euch. Wenn Jesus ins Zentrum kommt, dann will er Gnadengeschenke verteilen und die brauchen manchmal Platz. Die überraschen uns. Und das Überraschende ist daran, dass wir einfach da nicht vorbereitet sind. Und das wollte Gott vielleicht auch so. Er will was Frisches, was Neues geben. Jetzt kommt ein Punkt, das ist ein bisschen mutig zu sagen, was auch den Platz Jesus einnehmen kann. Also was ich jetzt sage, ist, dass ich bestimmt nicht dagegen bin, aber auch die Bibel. Die Bibel ist nicht Jesus, okay? Was will ich jetzt? Bin ich gegen die Bibel, oder? Natürlich nicht. Ich glaube, ihr wisst, dass ich wirklich leidenschaftlich das Wort Gottes lese und drin forsche. Aber wir müssen wissen, dass Jesus und die Bibel auch zwei verschiedene Dinge sind. Wir lesen in der Bibel, um in Kontakt mit Jesus zu kommen, um etwas über ihn zu erfahren, um das Herz des Vaters zu erspüren. Dazu lesen wir in der Bibel. Wir haben kein besseres Buch dazu, wir haben keine bessere Quelle dafür, um herauszufinden, was Jesus berührt, was sein Herz berührt, was der Vater im Himmel über uns denkt. Aber wir können die Bibel auch lesen, indem wir schauen, was stehen dort für Gebote, was für Dinge stehen drin, wie wir uns verhalten müssen und irgendwelche Dinge. Wir können die Bibel auch lesen, indem wir nicht versuchen, das Herz Jesu zu verstehen, sondern uns irgendwelche Gesetzlichkeiten aufzuerlegen. Und das war im Neuen Testament für die frisch gewordene Gemeinde genau das gleiche Problem. Wie lesen wir die Bibel? Man konnte dann reden über irgendwelche Götzenopferfleisches und sonst irgendwelche Dinge, die wir heute natürlich gar nicht mehr haben, außer ein paar Sachen, die wir heute immer noch schwierig haben, aber auf die will ich gar nicht eingehen. Frage: Wie viele Paulusbriefe hatten denn die ganz junge Gemeinde? Die hatte noch gar keinen Paulus. Und hatten die auch schon ein Johannesevangelium, als die gerade Pfingsten? Die ganz frische Urgemeinde, die von Gott gerade so auf die Welt gebracht worden war, die er sich so ausgedacht hatte, die hatte diese ganzen Schriften noch gar nicht. Und wir haben einen unglaublichen Schatz von Gott von oben erhalten. Das ist das Wort Gottes, das Geschriebene, an das wir glauben dürfen. Es ist ein Schatz für uns, es ist ein Wegweiser. Aber Jesus ist noch etwas anderes. Ich habe einen lebendigen Jesus, einen auferstandenen Jesus, der mir begegnet und durch ihn kommen die Geschenke in die Welt. Ich muss an ihn glauben, das Wort Gottes leitet mich zu ihm. Aber wir müssen schauen, dass wir das Wort Gottes so einsetzen, dass es uns zu Jesus führt. Ich suche Jesus in dem Wort Gottes. Das Wort Gottes alleine, die Bibel, können wir auch gesetzlich auslegen. Wir müssen darauf achten, dass wir uns immer wieder ausrichten von dem, wenn wir was als Theologie erkannt haben und wenn wir das haben, was Jesus uns sagt, dass wir uns nach Jesus richten. Ich möchte euch zwei Verse zeigen, Apostelgeschichte 10, Vers 15. Da hat der Apostel Petrus so einen komischen Moment, wo er genau wusste, dass er bestimmte Dinge so sicher nicht essen wird. Und er wird auch keinen Heiden anfassen. Und dann kam plötzlich ein Moment, wo Gott ihm etwas gezeigt hat und er war ein Jesusglauber und kein Theologe. Und er hat gemerkt, was Gott für rein erklärt hat, das halte ich nicht für unrein. Weil er da irgendwo gemerkt hat, er kommt theologisch nicht weiter. Er weiß genau, er darf weder dieses Fleisch essen, noch mit den Heiden Gemeinschaft haben. Aber Gottes Plan war anders. Und er hat seine Theologie über den Haufen geworfen, weil er Jesus nachfolgen wollte. Ich denke auch an den barmherzigen Samariter. So eine Geschichte, wo Jesus sehr spitzfindig gezeigt hat, dass da ein paar fromme Leute den Weg weiterlaufen, weil sie haben eine Verpflichtung im Tempel und sonst kommen sie zu spät. Aber ist es vielleicht auch gut, zu spät zu kommen und den Willen Gottes zu tun, nämlich dem Verletzten, der am Boden liegt, einfach zu helfen. Also es kann sein, dass wir herausgerufen werden, anders zu denken, als wir geprägt sind, wenn wir merken, Jesus spricht jetzt zu uns. Ich komme zu noch einem Thema. Ich zeige erst noch ein Zitat von Johannes Hartl, das ich vor kurzem gefunden habe. Und er sieht es ganz genauso. Er sagt, ich kann die Frage nicht mehr hören, was Kirche tun muss, um attraktiv zu werden. Es gibt genau eins, das attraktiv an Kirche ist. Die Gegenwart Jesu. Wo tatsächlich sein Wort geglaubt, gebetet, gefastet und seine Kraft konkret vertraut wird, da ist auch Kraft da. Wo das Evangelium durch politisch nette Gemeinplätze ersetzt wird, die niemand wehtun, wo nicht gebetet wird, wo niemand mehr an Wunder glaubt, nicht mehr an Wunder geglaubt wird, wofür keine klare biblische Botschaft mehr eingestanden wird, muss man sich nicht wundern, wenn keine Kraft mehr spürbar ist. Er sieht das auch so. Wir müssen Jesus in die Mitte setzen. Wir müssen seine Kraft suchen und nicht durch irgendwas ersetzen, was so ein bisschen aussieht, wie wenn es fromm wäre. Und hier ist ein Thema angesprochen, das Beten. In der Urgemeinde war das Gebet eins der wichtigsten Dinge. Wenn wir beten, dann haben wir Beziehung. Wir beten zum Vater im Himmel, wir haben Beziehung zum Vater im Himmel. Wir beten zu Jesus, wir haben Beziehung zu Jesus. Beten ist doch nicht, dass ich die richtigen Worte gefunden habe. Beten ist doch nicht, dass ich bei Jesus eine Pizza bestelle. Beten ist doch, ich schütte mein Herz vor ihm aus. Gebet, das ist ein Kontakt, keine geschäftliche Beziehung. Ich treffe einen ganz guten Freund, einen weisen Ratgeber, jemand, der mir den Weg zeigen kann. Vorhin in dem Predigttext hieß es, du hast uns den Weg gezeigt, ja, wenn ich ihn manchmal nur wüsste und sehen könnte. Und es ist mir versprochen, wenn ich im Gebet zu Jesus gehe, wird er uns Wege zeigen. Und hier heißt es in diesem Vers im Epheserbrief, seinen Weg, nicht meinen Weg. ich soll dann auch noch meinen Weg verlassen und seinen Weg gehen. Und das lernen wir im Gebet. Das ist eine der Kernaufgaben in der Gemeinde gewesen. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Gebet war der Hauptbestand in der Urgemeinde. Vier Sachen sind genannt und eins davon war das Gebet. Wir haben alle Segnungen des Himmels empfangen, haben wir gelesen. Lasst uns im Gebet die Schleusen des Himmels öffnen und diese Segen herunterholen. Sie für uns herbeten. Wir können in Jesus so viel Segen empfangen. Lasst uns mehr beten. Wir können beten, dass wir heilig und tadellos vor ihm stehen. Wir können uns darum bemühen, können sagen, Gott, mach mich immer mehr dir ähnlich. Wir sind frei gekauft um den Preis seines Blutes. Uns sind die Sachen vergeben. Ja, wisst ihr, wenn ich jetzt Christ bin und Jesus nachfolge, mache ich immer noch Murks und Mist. Und ich tue immer noch anderen weh. Und es ist einfach mies, was ich mache. Und ich brauche immer noch die Vergebung. Und sie ist immer noch da. Manchmal denke ich, wie soll das denn so herrlich sein, wenn ich gar nicht so herrlich bin, wenn ich immer noch so ein erbärmlicher Sünder bin, wenn ich einfach auch nicht in meiner eigenen Unvollständigkeit rauskomme davon. Und es ist einfach so, dass Gott mir seine Vergebung immer wieder schenkt. Und das ist das Herrliche dran, dass ich trotz, dass ich so bin, wie ich bin, dass ich trotzdem weitergehen kann und Gottes Segen empfangen darf und seine Vergebung bekomme. Und das ist das Herrliche daran und das macht uns Mut, dass wir alle, die wir sagen, ich bin auch verkorkst, ich habe auch Dreck am Stecken, ich bin auch ein Sünder. Wir alle sind von Gott dazu berufen, in seiner Gegenwart zu sein, weil er uns vergibt. Und manchmal machen wir uns ja auch selbst Vorwürfe davon und sagen, oh, ich komme mit mir selbst nicht zurecht, aber Gott kommt mit uns zurecht. Wir müssen nicht besser sein, weil er uns vergibt. Er schenkt uns Einsicht, Vers 8, er lässt uns seine Wege erkennen, seine Wege. Vers 5, wir sind vorherbestimmt, Kinder zu sein. Ja, wir sind die Kinder. Wir sind also nicht Diener oder Sklaven oder irgendwas, die keinen Wert haben, sondern wir sind Kinder. Dazu hat er uns berufen. Manchmal denke ich, wir sind so Dienstboten oder sowas. Gott sagt uns was und das ist ein Auftrag, den muss ich erfüllen. Und wenn ich das gut gemacht habe, dann ist das alles recht und ordentlich. Aber wir sind Kinder Gottes. Plagen wir uns so ab, wie der ältere Sohn in diesem Gleichnis von dem barmherzigen Vater und dem verlorenen Sohn, der die ganze Zeit immer nur arbeitet und arbeitet und gar nicht die Gegenwart des Vaters auch genießen kann, der gar keine Beziehung zu Gott gefunden hat. Oder sind wir in der Lage, uns auf den Vater im Himmel im Gebet einzulassen und zu merken, wow, ich bin dein Kind, ich habe eine Beziehung zu dir. Oder wie Martha, die wie eine Blöde geackert hat und einen Haufen Männer versucht hat zu bewirten. Und das war viel Arbeit. Ich möchte nicht Kartoffelsalat schälen für die alle. Aber sie hat in ihrem ganzen Fleiß irgendwo die Beziehung zu Jesus verloren. Und das ist was, was uns ganz leicht passieren kann, dass wir merken, ja, ich bin fleißig, ich bin toll. Aber bin ich denn auch ein Kind Gottes? Darf ich jetzt auch mich hinsetzen und sagen, Moment, ich bin hier nicht der Bedienstete, ich bin ein Kind, ich darf am Tisch sitzen und ich warte, dass Gott mich erfüllt. Und dazu sind wir berufen, Kinder zu sein, nicht die Dienstleute zu sein. Wir dürfen Kinder sein. Wir dürfen diejenigen sein, die sagen, Vater im Himmel, danke, dass ich bei dir sein darf, dass ich mit dir Gemeinschaft haben darf. Er will sich verherrlichen in uns und nicht wir müssen so fest arbeiten, bis endlich auch die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Ohne Fleiß kein Preis. Ne? Faulheit wird auch von Jesus irgendwann getadelt bei so einem Gleichnis. Aber wir müssen nicht schauen, dass wir die Arbeit von Jesus machen. Jesus hat für uns viel vorbereitet. Er hat gute Werke für uns vorbereitet, dass wir darin wandeln dürfen. Wenn ich jetzt ein Fußballspieler wäre in einem Fußballteam und Jesus in meiner Mannschaft, dann soll bitte er die Zehnerposition haben. Er soll der Spielmacher sein und ich warte vor dem Tor. Und wenn er mir die geniale Flanke gibt, dann halte ich meinen Fuß hin oder meinen Kopf und dann ist der Ball drin. Aber nicht andersrum, dass ich die ganze Arbeit mache, dass ich so viel vorbereite für Jesus, dass wenn ich dann alles richtig gemacht habe, dass dann der Jesus am Schluss noch ein bisschen, weil der kann es ja nicht so gut. Nee, es ist andersrum. Der Jesus kann es gut. Der kann es richtig gut. Er ist der geniale Spieler auf diesem Feld. Und wir dürfen am Schluss einen kleinen Beitrag leisten und das Tor vielleicht schießen. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Lasst uns einfach wach sein und die Werke tun, die er für uns vorbereitet hat. Er hat das vorbereitet und er schenkt uns, dass wir sie tun dürfen. Wir sind einfach berufen, Zeugen zu sein für das, was Gott tut. In der Apostelgeschichte 1 heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein. Also der was getan hat, ist gerade Gott. Und wir sagen einfach, übrigens, das war gerade Gott, falls du es nicht gemerkt hast. Und so möchte Gott uns immer mehr in seine Gegenwart hineinziehen und möchte klar machen, er ist der Herrliche. Wir müssen nicht versuchen, seine Herrlichkeit durch unseren Fleiß herbeizuzaubern. Das merken die Menschen, dass es nicht so ist. Wie gestaltet sich die Gemeinde praktisch? In Apostelgeschichte 2,46 heißt es, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Und da möchte ich einfach auf dieses Häuser mal eingehen und auf Hauskreise. Weil ich glaube, Gott will uns wirklich segnen mit Hauskreisen. Wir begegnen uns da gegenseitig und wenn es wahr ist, dass Christus in uns lebt, dann begegnen wir uns. Wenn wir uns begegnen, begegnen wir Christus. Nicht nur auf menschlicher Ebene, sondern auch auf einer geistlichen Ebene. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. In einem Hauskreis, da trifft man sich vielleicht mit höchstens 12 Leuten. Auch so diese Anzahl der Jünger, ne, irgendwo. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Jesus 70 Jünger hatte und dann 12 Jünger. Und die 12, die waren enger, die wollte er enger bei sich haben. Weil wenn du weniger Leute bist, dann kommt jeder zur Geltung, dann siehst du jeden. Jeder hat eine Möglichkeit zu sprechen und auch das mitzuteilen, was ihn gerade berührt. Und in einem Hauskreis ist es so gut, wenn wir wirklich mit Jesus leben, wenn wir sagen, ich habe mich entschieden, Jesus in die Mitte meines Lebens zu stellen, dann ist es so gut, wenn wir uns austauschen, wenn wir Zeit haben miteinander, dass jeder zu Wort kommt und sagt, das und das erlebe ich gerade mit Gott und hier habe ich meine Schwierigkeiten, hier habe ich auch meine Zweifel und wir können uns begegnen als Menschen, die miteinander Jesus nachfolgen und wir brauchen diese Zeit miteinander. Ja, man kann so oberflächlichen Austausch machen, mir geht's gut, aber spannend wird's, wenn wir anfangen, wirklich Gott nachzufolgen, ihn in die Mitte zu stellen und zu sagen, was passiert in meinem Glaubensleben. Und dann fangen wir an zu beten, ne? Dann fangen wir an zu beten, gemeinsam. Wir beten für die Dinge, die uns beschäftigen, wo wir Klarheit, wo wir Wegweisung brauchen und bitten Gott darum, dass er uns berührt. Wir beten Gott an, wir loben und preisen ihn, weil das, was er von oben nach unten schickt, das ist ein Lob Gottes wert und vieles geschieht auch und wir sind dankbar dafür, was geschieht. Lasst uns in Hauskreisen Gemeinschaft haben, uns austauschen über das, was wirklich Gott mit uns tut. Lasst uns austauschen darüber, was wir an Gebet brauchen. Lasst uns miteinander beten. Lasst uns Gott anbeten und lasst uns einfach auch die Bibel in die Hand nehmen, ohne ein sensationelles Vorbereitungswort, wo wir sagen, wir müssen alle eine Konkordanz und eine dies und jenes und sensationelle Hilfsmittel. Wir brauchen uns nicht vorbereiten, wenn wir wirklich sagen, wir lesen ein Wort Gottes und fragen Jesus, was ist dein Herz darin? Dann ist es doch so, dass wir miteinander Jesus Christus in uns tragen und ein wenig auch von dem mitgeben, was gerade in uns lebt. Und Jesus möchte in uns wirken und möchte uns nicht was aufladen. Hauskreise sind eine Quelle, wo Kraft rauskommt, wo mehr Kraft rauskommt, als wir reingeben müssen. Ja, es ist natürlich ein Abend, den wir hergeben. Aber ich erlebe, dass ich in diesen Hauskreisen, wir sind jetzt über 10 Jahren, ich weiß nicht, vielleicht 15 Jahre machen wir Hauskreise, und die Kraft, die da herauskommt, ist wesentlich stärker als das, was es uns gekostet hat. Ich möchte euch ermutigen, sucht euch Hauskreise. Fast bin ich gewillt zu sagen, jeder muss in einen Hauskreis, aber das geht natürlich nicht, weil dieses Muss gerade wieder eine dieser Regeln ist, die wir uns so gerne auferlegen. Und Jesus hat individuelle Wege für jeden von uns. Aber wir brauchen alle miteinander geistliche Begegnungen in einer Verbindlichkeit, wo wir sagen, ich möchte gerne von dir wissen, wie folgst du Jesus nach und ich möchte gerne dir sagen, wie ich Jesus nachfolge und was mich gerade beschäftigt. Gnade und Segen hat Gott für uns in Fülle vorbereitet. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Stellen wir uns unter seinen Duschkopf. Und lassen uns nass regnen von ihm. Und das ist ein Moment, wo wir einfach sagen, ja, Jesus, ich möchte mich unter deine Herrschaft stellen. Ich möchte, dass du mir sagst, was ich tun darf. Ich möchte von dir lernen, möchte von dir beschenkt werden. Und ich möchte nicht daneben stehen. Ich möchte nicht nur wissen, dass es dich gibt. Ich möchte nicht nur sehen, dass es eine Dusche gibt. Ich möchte wirklich unter dir drunter stehen und möchte deine Segen empfangen. Und das ist ein Moment, wo wir wirklich auch merken, Wir können, wenn wir Jesus in die Mitte bringen, wird sich unsere Gemeinde verändern. Diese Gemeinde ist so stark, so voller Leben, voller Kraft, voller Lebendigkeit, genauso wie jeder Einzelne sich von dem Leben, das in Jesus ist, erfüllen lässt. Und ich glaube, wenn wir anfangen, Jesus noch mehr in die Mitte zu lassen, dann wird in dieser Gemeinde etwas geschehen, was diesem Vers in Epheser 1 nahe kommt. Und wir werden Dinge erleben, die einfach die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen werden. Amen.